Ich bin nicht im Krieg mit Russland.
Alle, die leichtfertig das Wort Krieg in den Mund nehmen, die sollen einmal an so eine Front gehen. Die sollen sehen, was dort passiert.
Europa ist nicht die Europäische Union, auch wenn die EU das jetzt für sich beansprucht, sondern Europa muss jetzt vor der EU geschützt werden.
Ich beschuldige unsere Politiker des Landesverrates, des Verrates an den Bürgern dieses Europas, weil sie uns verkauft und verraten haben. Wir brauchen mutige Politiker wie den Herrn Orban. Man kann diese EU nicht reformieren. Es darf kein politisches Gremium mehr über diesem Europa sitzen, das entscheidet, wie wir zu denken haben, wie wir zu essen haben.
Wir brauchen diese Bürokratie gar nicht.
Dass ein Parlament dagegen stimmt, dass Aufklärung betrieben wird, zum Beispiel beim Ankauf der Corona-Impfstoffe mit Jets von der Leyen, mit einem Pharma-Boss, das kann nicht wahr sein.
Frau von der Leyen ist fristlos zu kündigen.
Die Kündigung erfolgt durch Ungehorsam, durch Ablehnung dessen, was sie vorschreibt. Und das kann nur auf der politischen Ebene passieren, durch die Mitgliedstaaten, so ist es normal, oder aufgrund des Widerstands der Bürger.
Die Kündigung erfolgt durch Widerstand, dem kann ich mich sehr gut anschließen.
Wir werden in 10 Jahren die Europäische Union zumindest in dieser Form nicht mehr haben.
Liebe Zuschauer, verehrte Gäste, unser nächstes Thema ist, wie könnte es anders sein in dieser Zeit, Europa und vor allem die Europäische Union. Die wurde letztendlich nach den fürchterlichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs vorbereitet, ehe sie dann eben 1993 offiziell mit dem heutigen Namen Europäische Union gegründet worden ist. Es gab schon verschiedene Organisationen im Vorfeld und seit den 50er Jahren wurde mit einem einzigen radikalen Versprechen geworben, das kennen wir alle, nie wieder Krieg in Europa. Aber die EU sollte eben nicht nur ein Friedensprojekt sein, sondern es gab auch noch folgende zentrale Versprechen. Erstens, wirtschaftlicher Wohlstand für alle. Zweitens, gemeinsame Werte und Demokratie. Drittens, Stärke durch Einheit. Es gibt ein berühmtes Zitat von Konrad Adenauer und der hat gesagt, ein vereintes Europa, das war kein Traum, sondern eine Notwendigkeit. Also es geht um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, später Euro und dann letztendlich auch das, was wir als den Schengen-Raum kennen. Die EU, die Europäische Union, wurde also gegründet, um aus den Trümmern des Krieges ein friedliches, ein wohlhabendes und vor allem auch ein solidarisches Europa zu schmieden. Und das angesichts der heutigen Realität, nahezu alle Versprechen verraten wurden, soll in dieser Runde heute jetzt nicht weiter analysiert und besprochen werden. Wir wollen passend zu unserem diesjährigen Themenschwerpunkt am Alternativ-WEF der Frage nachgehen, was ist Europa? Was macht Europa im Kern eigentlich aus? Und wir wollen mit unseren Referenten in die Ferne schweifen, unabhängig jetzt davon von den realpolitischen Machbarkeiten, um dieser entscheidenden Vision etwas näher zu kommen. Wie soll also ein stolzes und auch ein freies und mündiges Europa von morgen aussehen? Was ist das freie Europa von morgen, nach dem immer totalitärer agierenden EU-Zentralismus von heute? Und auf dem Podium darf ich heute begrüßen, es freut mich sehr, dass wir endlich mal einen Damenüberschuss haben, Frau Dr. Susanne Fürst. Sie ist Juristin, Parlamentsabgeordnete, Stellvertreterin von Herbert Kickl in der Freiheitlichen Partei Österreichs und sie ist FPÖ-Sprecherin für Neutralität, Außen- und EU-Politik. Frau Fürst, schönen guten Tag.
Ich bin hier. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
So rum sind wir jetzt.
Dankeschön, danke.
Dann Frau Dr. Madeleine Petrovic.
Guten Tag.
Sie sind Juristin, Betriebswirtin, Gerichtsdolmetscherin, stelle ich mir auch sehr spannend vor, ehemalige Nationalratsabgeordnete und Clubobfrau der Grünen. Ausgezeichnet wurden Sie für Ihre Dienste um die Republik Österreich, seit Ihrer Corona-Politik allerdings dann auch in Ungnade gefallen, wie viele andere auch. Zuletzt haben sie sich nicht nur die Kriegs- und Klimapolitik der EU, haben sie nicht nur diese Politik kritisiert, sondern eben auch ihre eigene ehemalige Partei heftig kritisiert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
So, jetzt Frau Kirchweger. Cornelia Kirchweger ist Juristin, Journalistin, Auslandskorrespondentin, ehemalige Mitarbeiterin der Austria-Presseagentur, der APA, ehemalige Referatsleiterin im österreichischen Bundeskanzleramt und vor 3 Jahrzehnten koordinierten sie die Medienarbeit zum Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Heute eine scharfe Kritikerin der EU. Herzlich willkommen bei uns.
Danke für die Einladung.
Ja, und dann darf ich die Runde zum Schluss vorstellen. Dr. Alexander Christ, Rechtsanwalt, Publizist, Buchautor, Corona-Maßnahmenkritiker der ersten Stunde, ehrenamtlicher Pressesprecher der Anwälte für Aufklärung, sehr engagiert für das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit, das ZAAVV. Hallo Christian. So, dann haben wir die Vorstellung geschafft. Und ich fange an mit einer Frage an Frau Dr. Petrovic. Sie waren ja Vorsitzende der Grünen Partei in Österreich und in der Corona-Zeit haben Sie sich dann nicht nur die Bundesregierung vorgenommen, sondern haben auch Ihre ehemalige Partei scharf kritisiert und sich dann eben für Selbstbestimmung und für Freiheit eingesetzt. Wie würde denn oder was müsste aus Ihrer Sicht für ein freies Europa heute stehen? Wie soll ein freies Europa Ihrer Ansicht nach aussehen?
Ja, ich bin eigentlich eine leidenschaftliche Europäerin. Was bleibt mir anderes übrig? Ich bin auch von meinen Vorfahren her eine echte bunte europäische Mischung. Die Familie meines Vaters kam aus der heutigen Ukraine. Es waren ukrainische Juden. Mein Mann und die angeheiratete Familie ist aus Bosnien, bosnische Kroaten. Meine Mutter aus dem tiefsten Niederösterreich. Und für mich, also ich habe eigentlich bis fast zu meinem Studium nicht gewusst, was Diskriminierung ist. Es ist mir einfach nie passiert und ich habe mir gedacht, Menschen als Menschen zu achten, vor allem die, von denen ich sehe, dass sie an einem Projekt mitwirken wollen, das ist wunderbar und da ist es mir ehrlich gesagt egal, wie der oder die aussieht und welche Religion er hat, wenn es muss einfach der Mensch passen. Und ich glaube eigentlich, die Grundrechte, die Charta der europäischen Grundrechte ist goldrichtig, auf dieser Charta aufzubauen. Ich bin auch eine leidenschaftliche Parlamentarierin gewesen und ich halte sehr viel vom Parlamentarismus, nur ist er heute ziemlich pervertiert. Vor allem Clubzwang oder auch das, was im Europäischen Parlament erkennbar ist, dass ein Parlament dagegen stimmt, dass Aufklärung betrieben wird, zum Beispiel beim Ankauf der Corona-Impfstoffe mit Chats von der Leyen, mit einem Pharma-Boss. Das kann nicht wahr sein. Also wir brauchen lebendige Demokratien. Wir brauchen auch, ich glaube, die europäische, ein freies Europa sollte sich darauf konzentrieren, Grundwerte, Grundrechte, Grundfreiheiten zu sichern. Was dann im Kleinen, in den Ländern, in den Regionen, in den Städten, in den Kommunen passiert, das sollte sehr stark von den Bürgerinnen und Bürgern selbstbestimmt sein. Wenn man über alles drüber fährt, ich komme viel herum und ich habe dann gemerkt, die Mentalität der Leute ist anders, auch ihre Präferenzen sind andere und das ist ja gut so. Das ist ja gut so. Und derzeit orte ich eine Gleichmacherei und vor allem, was ich als ganz, ganz große Gefahr sehe, eine Pflicht zu einer immer größeren Digitalisierung, eine digitale Identität, die natürlich auch die Möglichkeiten einer Unterdrückung in sich birgt. Das muss um jeden Preis verhindert werden und natürlich auch, so wie die EU angetreten ist, den Frieden zu sichern, das wäre so wichtig. Ich war nur ein paar Tage mit Hilfsgütern, bin ich mitgefahren, bin mit Lieferungen in Bosnien, wie dieser Krieg war. Und ich kann sagen, diese wenigen Stunden, die ich dort mit den Opfern verbracht habe, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Und alle, die leichtfertig das Wort Krieg in den Mund nehmen, die sollen einmal an so eine Front gehen. Die sollen sehen, was dort passiert mit denen, die direkt an der Front sind, mit denen, die im Hinterland sind. Das ist unvorstellbar. Und es ist so unverantwortlich, auch nur daran zu denken, so etwas wieder zu beginnen.
Eine kleine persönliche Anekdote. Ich hatte in den 90er Jahren eine Freundin aus Sarajevo. Und ihre Mutter hat mir erzählt, wie sie in der Nacht die Kinder geweckt hat, gesagt hat, packt ein paar Unterhosen ein, wir müssen raus. Und hinter ihnen ist der Schlagbaum zugegangen. Also ich hatte damals sehr engen Kontakt zu der ganzen Thematik. Und ich habe das noch lebhaft vor Augen, was das war. Und die wenigsten Menschen haben wirklich verstanden, was damals auf dem Balkan wirklich passiert ist, glaube ich. Ja.
Und es war so, dass eben in Tschechien und in Polen, der damaligen Tschechoslowakei, war der Transformations Prozess ein friedlicher. Die hatten immer Opposition im Land. Die hatten einen Václav Havel, die hatten einen Lech Walesa. In Jugoslawien hat man die Leute weggehen lassen, die Oppositionellen. Und was dann passiert ist, es ist zerfallen, es war keine Führung da und es war ein Gemetzel sondergleichen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung. Ich war da an der Grenze, also an der Save zwischen Slavonski Brod und Bosanski Brod. Und auf der bosnischen Seite, da waren in einem ehemaligen Kindergarten uralte Menschen, bettlägerige Menschen untergebracht. Die waren vermutlich alle über 90. Die waren ganz erstaunt, dass da noch jemand kommt. Und wenige Tage später ist die Brücke gesprengt worden. Mhm. Und das, was mich am meisten, ich meine, die Zerstörung war grauenhaft, aber das, was mich am meisten bis heute bewegt, diese Menschen sind natürlich zurückgeblieben. Wenn Menschen um ihr Leben rennen, wenn eine Brücke demnächst gesprengt wird, nimmt man nicht den 90-jährigen Opa mit. Ja. Und ich habe mir gedacht, natürlich, die Menschen hätten nicht mehr sehr lang gelebt. Aber ich denke, so darf ein Leben nicht zu Ende gehen. So nicht.
Mhm. Frau Fürst, ich würde den Ball gern an Sie weitergeben mit dem Gedanken, wie sollte ein freies Europa aussehen? Frau Petrovic plädiert für weniger Regulierung ins Kleinen, sondern eher von oben die große Direktive, aber im Kleinen sollten die Menschen, die Kommunen das alles selbst organisieren. Wie wäre Ihre Vision?
Ja, vielen Dank. Ich möchte ja tatsächlich auch gleich anschließen, auch an die letzte Thematik wegen dem Krieg, weil das hängt ja auch zusammen mit dieser Unfreiheit, die wir jetzt erleben in Europa und die wir so empfinden. Denn ich glaube, das ist jetzt das letzte Kapitel, das erschreckendste eigentlich, welches zeigt, in welchem Zustand die Europäische Union ist, welchen Kriegskurs sie fährt seit Februar 2022. Ich glaube, wir sitzen immer noch alle mit offenem Mund da, dass die tatsächlich hier offensichtlich Europa maßgeblich beteiligt waren, die Friedensbemühungen schon im Frühjahr 2022 hier zu untergraben, bei diesem Kurs geblieben ist, immer nur weiter unsere Milliarden dorthin geschickt haben, Waffen, so dass diese Soldaten, die bedauernswerten Geschöpfe, da jetzt schon in den vierten Kriegswinter gehen müssen und die EU tatsächlich keine einzige nennenswerte Friedensinitiative gesetzt hat. Und da fällt mir immer nur der Spruch ein, wenn die Politiker selbst auf das Schlachtfeld ziehen müssten, dann gäbe es keine Kriege. Also das ist wirklich jetzt so der moralische Tiefpunkt. Und auch noch so der sozusagen dann noch dringendere Aufruf an uns, diesen Kurs zu ändern. Und zu Ihrer Frage eben, wie dieses Europa wieder ein würdiges, freies Europa werden kann oder welche Vision wir hier haben. Ich glaube, wir als Partei Die Freiheitlichen befinden uns hier schon im Kampf für so ein freieres Europa, weil wir uns gegen die Zentralisierungstendenzen der Europäischen Union stellen, weil das eine falsche Richtung ist. Aber mir war eigentlich bis vor kurzem nicht so bewusst, wie sehr das auch international schon aufgeschlagen hat. Und da erinnere ich an die Rede vom amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres. Da ist irgendwie klar geworden, dass sich zumindest hier die USA und die Trump-Administration schon ein völlig klares Bild gemacht haben. Und er hat uns da, also Europa, den europäischen Politikern, insbesondere auch den anwesenden deutschen Politiker, den Spiegel vorgehalten. Er hat kritisiert diese Erosion der Meinungsfreiheit hier. Und das ist ja die Tatsache. Er war gut informiert, auch über die Zustände hier in England, Frankreich, aber auch in Deutschland,
mit den Hausdurchsuchungen wegen irgendwelcher geringfügiger Online-Beleidigungen von Politikern, dass hier oft strengere Strafen verhängt werden für das Begehen von Meinungsdelikten als echten Körperverletzungsdelikten. Er hat sich gegen die Zensur und Überwachung ausgesprochen, auch gegen dieses inflationäre Verwenden von den Begriffen Fehlinformation, Desinformation. Er hat hingewiesen, dass das eigentlich kommunistische Kampfbegriffe sind. Also er hat ganz stark thematisiert dieses Abgehen von der Meinungsfreiheit in Europa, dann auch das Bekämpfen von Oppositionskräften in undemokratischer Weise. Er hat die Brandmauern, nicht, die es gerade in Deutschland gibt, aber auch in Österreich durch das Ausschließen von Koalitionen mit bestimmten Kräften, also der FPÖ hier gebaut werden. Ich sage, das ist einfach undemokratisch. Und vor allen Dingen auch die Einwanderungspolitik. Also er meinte hier ganz klar, dass Europa hier den Weg der Selbstzerstörung geht und auch der Zerstörung der europäischen Demokratien. Und hat aber gleichzeitig aufgerufen, eben hier eine Trendwende zu machen, dass man hier auch die USA als Verbündeten hätte. Und da war es schon interessant, weil er angemerkt hat, ihm ist nicht aufgefallen, dass auch nur einer von den europäischen Politikern bei der Sicherheitskonferenz eine positive Vision von Europa ausgesprochen hat, sondern alle waren nur in Panik, Angst. Wissen Sie, sie wollen die Bevölkerung in Angst versetzen, um ihre irgendwelchen sinistren Ziele durchzusetzen. Es gab keine positive Vision. Und da haben diese anwesenden Politiker dann irgendwie nur peinlich berührt gelacht. Also das ist schon irgendwie erschreckend. Und da denke ich mir, um das jetzt eben unsere Vision von einem freien, würdigen Europa, ist ganz klar, wir brauchen nur zurückdenken, für was wir stehen, unser reiches Erbe. Oder auch hier, wir sind in Prag. Gestern bin ich auf die Burg raufgegangen zum Veitsdom. Ja, man sieht hier diesen gotischen Sakralbau. Das ist etwas, was es in ganz Europa gibt, aber nur auf unserem Kontinent. Also wir haben Prag, wir haben Wien, den Stephansdom, wir haben die Kathedrale von Chartres, von Lissabon. Also etwas, das uns verbindet, eine gemeinsame, verwandte Kultur bei allen Unterschieden, die wir auch haben, unterschiedliche Sprachen, Länder, Völker. Und da haben wir eine große Verantwortung, dieses Erbe zu bewahren. Die Weltanschauung, die hier auch vermittelt wird, darum nehme ich auch das Beispiel von den Kathedralen, da ist ja ganz, sind ja ganz tiefe Gedanken drinnen und unsere abendländische Kultur geprägt einfach vom Individuum als freies, selbstbestimmtes, freidenkendes Wesen. Die Gleichheit vor dem Gesetz. Wir sind nicht gleich, aber wir sind gleich viel wert von dem Gesetz. Bei uns die Trennung von Staat und Religion. Also wir haben es grundsätzlich diese Selbstbestimmtheit und Souveränität im Sinne von Schiller sozusagen, Freiheit des Einzelnen, eigenständig und selbstbewusst, damit man hier nicht missbraucht werden kann von fremden Mächten. Und das gilt für den Bürger, aber das gilt auch für das Land, auch das Land muss selbstbestimmt sein und souverän sein. Und das ist diese Vision vom freien Europa. Und die EU, wie sie sich jetzt entwickelt hat, tritt genau das mit Füßen. Weil die Zentralisierung und mit allen diesen undemokratischen Mitteln, die da hier jetzt schon ins Feld gezogen sind, Sie haben es schon angesprochen, Überwachung, digitaler Euro und so weiter, was hier alles so einzieht, das ist genau das, was dieses freie Europa kaputt macht. Und wir müssen sozusagen das wieder auf die Beine stellen, uns wieder erinnern an unsere Verantwortung, an unser Erbe.
Interessant, der Gedanke mit den Kathedralen, dass wir die überall finden, dass das als gemeinsame Basis zu sehen ist. Den Gedanken würde ich gerne nachher nochmal aufgreifen. Aber jetzt möchte ich noch unsere anderen Teilnehmer hier mit ins Boot bringen. Frau Kirchweger, wenn Sie dieses Bild eines idealen Europas vor sich skizzieren, wo würden Sie da als erstes anfangen?
Die EU muss weg.
Okay.
Das ist mein absoluter Anspruch. Die EU hat sich über die Jahre, über Verträge und über Krisen eine Besatzungsmacht angeeignet über Europa und besetzt aus meiner Sicht diesen Kontinent in einer brutalen, autoritären Weise, erstickt diese Kulturen, erstickt die Freiheit, erstickt die Meinungsfreiheit und macht diesen Kontinent, bringt ihn dort zurück, wo eigentlich die EU ihn herausholen wollte, nämlich aus den Trümmern des Krieges. Und genau dahin führt die EU dieses Europa wieder. Und diese EU gehört weg. Es ist ein abstraktes Konstrukt, das nichts mehr mit Europa zu tun hat. Es ist eine abgehobene Gruppe von Bürokraten, die wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was in diesem Europa passiert, außer in Brüssel, in ihren Enklaven und in ihren Blasen. Das wäre mein erster Anspruch, und zwar kompromisslos. Weil man kann diese EU nicht reformieren. Man muss das System in diesem Fall auf Null hinunterfahren. Was dann daraus entsteht, das ist die große Frage, aber es könnte nur besser werden. Und die europäischen Nationen haben sich dem Diktat dieser Europäischen Union über die Jahrzehnte unterworfen, und ich beschuldige unsere Politiker des Landesverrates, des Verrates an den Bürgern dieses Europas, weil sie uns verkauft und verraten haben, für welche Interessen auch immer. Europa ist ein Kontinent der Blüte. Wir waren ich liebe dieses Europa und ich bin sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Wenn ich in den USA bin, wenn ich in Japan bin, wenn ich in Afrika bin, sehe ich von außen ein Europa. Wenn ich in Europa bin, sehe ich von innen mein Land, meine Heimat Österreich. Das sind zwei Pfeiler, die sind ganz wichtig. Aber ich liebe auch Spanien, Frankreich, Griechenland. Ich liebe die Kultur, die Sprache. Ich spreche selbst 4 oder 5 Sprachen und ich sehe, wie eine Sprache etwas ausdrückt, eine Gedankenwelt dir eröffnet. Das heißt, ich appelliere immer an die Menschen, lernt Sprachen, dann versteht ihr die Kulturen, die Denke dieser Menschen. Nicht wie in den USA, ein Amerikanisch, ein sonderbares Englisch, das nur aus Phrasen besteht. Ich liebe auch die USA, ich bin sehr oft dort. Aber ich möchte kein Europa, kein Vereinigte Staaten von Europa. Im Übrigen möchte ich hier erwähnen, dass die EU ein Plan des Nachkriegs Amerika, USA war. 1947 per Resolution im Kongress wurde klargestellt, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Warum? Weil man Angst hatte vor den kommunistischen Bewegungen, vor allem in Italien und Frankreich. Und witzigerweise ist es heute so, dass die USA Angst hat vor den linken sozialistischen Bewegungen, die sich hier in den europäischen Ländern breit machen und das gesamte gesellschaftliche Leben ad absurdum führen. Ich bin für ein Europa der Vielfalt. Ich bin für ein Europa der Stärke aus dieser Vielfalt. In diesem Europa ist Kultur, Innovation, Freude, Musik, Architektur, Kunst entstanden, wo nirgendwo in der Welt, vielleicht in Asien, ich spreche hier von Indien, das ich sehr gut kenne. Was passiert jetzt? Alles wird gleich gemacht. Die Kunst ist nur mal ein Abklatsch. Das ist krank, was hier passiert. Die Kunst ist niemals in Brüssel entstanden. Die Kunst ist in den Köpfen der Europäer entstanden, und daraus entstand die griechische Kultur, die römische Kultur, die italienische Kultur. Das zerstört Brüssel in welchem Auftrag und mit welcher Beweggrund auch immer. Für mich muss es ein Zurückgeben, ein Europa der souveränen Nationen, möglicherweise mit einem Koordinationselement, von mir aus noch einem Binnenmarkt, der aber, wo die Bedingungen in den einzelnen Ländern entschieden werden, aber es darf kein politisches Gremium mehr über diesem Europa sitzen, das entscheidet, wie wir zu denken haben, wie wir zu essen haben, welche Energie wir zu verwenden haben, wie wir uns bewegen dürfen, wohin wir fahren dürfen und vom Grünen Deal angefangen bis ich weiß nicht wo, und wo wir uns außerdem einem Kulturkrieg ausgeliefert sehen, der sich gewaschen hat durch eine unkontrollierte Migration von Menschen, die mit unserer Kultur nichts anfangen können, die mit unserer Kultur gar nichts anfangen wollen, die sich auch hier gar nicht anpassen wollen, sondern genau umgekehrt, sie wollen uns ihre Kultur über die Köpfe stülpen, was genau der Struktur und dem Sinn der EU entspricht.
Also EU auf Null setzen. Interessant, dass Sie das mit den Sprachen angesprochen haben. Ich bin mal auf ein Zitat von Goethe gestoßen, der gesagt hat, so viele Sprachen du sprichst, so oft Mensch kannst du sein. Und ich glaube, jeder, der mehrere Sprachen spricht, kann erkennen, wie man sich in einer anderen Sprache durch andere Gedankenvorgänge auch ausdrücken kann. Gerade eben vor wenigen Minuten haben wir auf dieser Bühne auch noch gehört von Frau Dr. Alice Weidel. Sie hat gesagt, Europa ist ein wunderbarer Kontinent mit vielen Sprachen und Kulturen. Ich glaube, das ist das, was wir auch erhalten müssen und bewahren müssen, die Tradition. Und jetzt möchte ich aber noch den Alexander Christ mit dazu holen. Alexander, wir haben uns kennengelernt während Corona. Ich habe dich kennengelernt als leidenschaftlichen Verfechter für Rechte, für gegen dieses ganze Regime damals. Und umso mehr freut es mich, in dir auch offensichtlich einen glühenden Europäer zu sehen. Ja, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den Gedanken von Frau Kirchweger neu aufzunehmen, was müssten wir unbedingt reformieren an diesem ganzen Konstrukt? Was wäre da deine erste Maßnahme?
Also erstmal möchte ich kurz bei deiner Bemerkung ansetzen, dass ich ein glühender Europäer bin. Ich glaube, in einem anderen Sinne, als du das möglicherweise gemeint hast, oder vielleicht hast du es doch so gemeint. Ich war bis zum Beitrag meiner Vorrednerin ein bisschen besorgt, dass ich der Einzige auf der Bühne sein könnte, der Sand ins Getriebe streuen muss, weil die beiden ersten Beiträge für mich so ein bisschen so klangen, als ob Europa als Staatsgebilde eine Zukunft hätte oder als Staatengebilde. Ich möchte mich also voll und ganz meiner Vorrednerin anschließen. Europa ist tatsächlich der Hort des Bösen im Moment. Das ist der Ort, an dem alles Schlechte entsteht. Europa ist nicht reformierbar. Dieses Europa, das wir heute vorfinden, muss definitiv komplett verschwinden. Insofern bin ich kein glühender Europäer. Dieses Bürokratiemonsters, dieser selbstreferenziellen paternalistischen Struktur, das ist ein Imperialismusprojekt der USA aus meiner Sicht, das hier über die Staaten in Europa gebracht wurde. Planvoll, wunderbar vorbereitet. Dazu werde ich gleich ein bisschen was sagen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Also da bin ich kein glühender Europäer. Wirklich nicht. Das kann man auch nicht sein. Man kann auch wirklich kein gutes Haar an diesem Pseudo-Parlamentarismus lassen, der da vor unseren Augen inszeniert wird. Es ist eine Schaubühne des Nichts. Wenn man sich die Redebeiträge anschaut, da haben Abgeordnete 2 Minuten Zeit, 3 Minuten, dann wird in das Mikro abgedreht, vor allem dann, wenn Sie etwas sagen, was nicht in das Meinungsbild von Frau von der Leyen passt, die sich mit derweil mit EU-Geheimdienstplänen in ihrem Kopf beschäftigt. Man kann ihr das alles ansehen, man kann es ihr von den Augen ablesen, welche totalitären Gedanken sich in ihrem Kopf abspielen. Das kann kein Europa sein, das irgendjemand wollen kann, ich jedenfalls nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Menschen ein solches Europa haben möchten, außer die, denen es rein um Machtansprüche und um imperialistische Dinge, um die Vorbereitung neuer Kriege oder zumindest der Vorbereitung irgendwelcher Kriegstüchtigkeiten geht. Das ist nicht mein Europa. Europa hat allerdings, und daran möchte ich erinnern, wirklich gut angefangen. Das Projekt war ursprünglich so konzipiert, jedenfalls wurde es uns allen vorgestellt. Das kann man teilweise nachlesen in Gründungsprotokollen. Man kann sich auch teilweise noch erinnern, was man selbst zu diesem Thema vor vielen Jahren oder Jahrzehnten in der Schule mal gehört hat. Es wurde uns vorgestellt, das klang ja hier auch schon an, als Friedensprojekt. Mhm. Es wurde uns vorgestellt als ein Projekt, das zu Freizügigkeit führen soll. Ein Projekt, das dazu führen soll, dass wir uns innerhalb dieses Kontinents Europa, Europa ist ja eben nur ein Kontinent, es ist eine kontinentale Bezeichnung, es ist kein Staat, zu mehr Bewegungsfreiheit führen sollte. Das hört sich alles toll an. Da würde jeder sagen, prima. Ich kann mich noch erinnern, wie Menschen dann zu mir in meinem Bekanntenumfeld gesagt haben, was hast du denn dagegen, dass man an der Grenze kein Geld mehr tauschen muss? Ja, dass man da frei über die Grenze fahren kann, dass man nicht mehr kontrolliert wird. Das sind alles diese kleinen Häppchen, diese Bonbons, die uns hingehalten wurden. Ich fand die schon immer gruselig. Ich tausche gerne Geld an der Grenze. Und also hier zum Beispiel in Prag muss man das tun und ich freue mich, wenn ich hier Geld umtauschen kann und ich hoffe, dass dieses Land möglichst lange nicht den Euro haben wird. Ich werde auch gerne kontrolliert an der Grenze und zeige meinen Pass vor. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn diese Kontrolle nicht dazu führen soll, dass ich möglicherweise am Grenzübertritt gehindert werde. Dazu werden wir vielleicht auch später noch kommen. Das sind alles gute Dinge, die hören sich alle prima an. Und insofern waren viele Menschen begeistert. Das kann ich nachvollziehen. Aber was haben wir denn heute? Das, was wir jetzt einige Jahrzehnte später vorfinden, hat doch mit alledem überhaupt nichts mehr zu tun. Wir haben ein Grundkonzept, dem man, glaube ich, folgen kann. Das haben viele Denker in vielen Schriften so dargestellt. Und das findet sich übrigens auch in den Gründungsprotokollen der EU wieder, wenn darüber gesprochen wird, was soll ein Staat? Was soll ein Staat leisten? Drei Dinge, das kann man ganz schnell auf einen Nenner bringen. Ein Staat existiert nur dazu als Gebilde, um Leben, Freiheit und Eigentum zu sichern. Das sind die drei Elemente, warum Staaten eine Existenzberechtigung haben. Und was wir heute haben, ist eben nichts von alledem und dafür totalitäre Überwachung, Einschränkung. Die Verunmöglichung von Niederlassungsfreiheit. Wer kann sich denn in Europa mit seinem Unternehmen heute praktisch wirklich von einem Land Europas in ein anderes bewegen, ohne nicht sofort irgendwelchen steuerlichen Restriktionen unterlegen zu sein? Das ist doch keine Niederlassungsfreiheit. Wer kann denn sein Geld heute frei von einem Land ins andere transferieren? Ich kann nur jedem mal empfehlen, wenn er es hat, 100.000 Euro von einem Land in ein anderes transportieren zu wollen, ohne an der Grenze irgendwas deklarieren zu müssen oder von einer Bank zu einer anderen etwas zu überweisen, ohne komplett darlegen zu müssen, wo das Geld herkommt. Das hat auch nichts mit Freiheit zu tun. Also summa summarum, Leben, Freiheit, Eigentum, das ist das, was ich mir von einem Gebilde wie Europa gewünscht hätte. Aber was ich mir nicht wünsche, ist was wir bekommen, nämlich eine Komplettüberwachung und Regeln, die kein Mensch braucht. Und jetzt meine ich noch nicht mal die absurden Regeln, die bei der Glühbirne und der Krümmung der Gurke anfangen. Darüber kann man ja noch lachen. Sondern ich meine das, was uns wirklich alle betrifft, alle Bürger in Europa, egal in welchem Land, Einschränkungen unserer Freiheit. Freiheit heißt Abwesenheit von Zwang und die Fähigkeit, selbstbestimmt handeln zu können. Das ist Freiheit, beide Elemente. Und das kann man in Europa heute fast nicht mehr.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Ich muss dieses Etikett, das ich an dich rangehängt habe, vielleicht etwas präzisieren. Glühender Europäer in dem Sinn im Kampf für ein tolles und für ein besseres Europa. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir in unserer Inkarnation in Europa geschlüpft sind. Also wenn ich die Welt beobachte, wie sie organisiert ist, dann fühle ich mich sehr, sehr wohl in Europa mit seiner Geschichte, mit seiner Kultur, auch mit dem ganzen Eintrag, den Europa für die Menschheit letztendlich hatte. Wenn wir gucken, was kulturell und technisch aus Europa alles für die Menschheit entstanden ist, da liegt ja auch die Wiege unserer ganzen modernen Zivilisation, ohne dass sich die anderen Länder des deswegen jetzt etwas absprechen möchte. Deswegen war für mich so der Gedanke, dass wir glühende Europäer sind in einem Versuch, eine bessere Welt oder ein Regulativ zu schaffen für das Ganze. Frau Dr. Petrovic, Sie hatten gerade eine kurze Wortmeldung.
Ja, also ich denke, in dem Befund, dass die EU heute nicht das ist, was wir von einem blühenden, vielfältigen, auf Werten beruhenden Europa erwarten. Ja, die Gretchenfrage ist, und wir sind ja auch alle Juristinnen und ein Jurist, ja, ich sehe auch bei der EU, dass sie mit dieser absurden Bürokratie, wirklich absurd, bin ja sehr aktiv im Tierschutz und im Naturschutz und würde da auch die Bewahrung der Lebensgrundlagen als einen Wert, der mir ganz wichtig ist, hinzufügen. Aber nicht einmal da sind sie ja konsequent. Also wir haben einige Vertragsverletzungsverfahren angestrengt bei Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und so weiter. Das liegt auf Eis, da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts seit teilweise über 10 Jahren. Also es ist nicht einmal bei den eigenen Regeln irgendwie konsistent. Es ist offenbar, so nebens ich war, ein sehr kleiner Kreis, der schreckliche Verträge mit Pharma-Riesen, wahrscheinlich auch mit Waffenkonzernen abschließt. Und ansonsten, was da passiert ist, ist also die Flaschenverschlüsse und die Strohhalme und so weiter. Ich denke mir, also ich finde die amerikanische Politik, dass ein J.D. Vance Europa die Meinung mal ordentlich gesagt hat, das war schon richtig und wichtig. Aber natürlich, also der Präsident ist, wenn ich das höflich sage, auch sehr, sehr wechselhaft in seinen Entscheidungen. Aber das, es ist so eine Schande, nicht, dass von Amerika oder auch von Indien, dem indischen Ministerpräsidenten Initiativen für einen Frieden in der Ukraine kommt und nichts vom neutralen Österreich. Aber die Frage, die Gretchenfrage ist ja, wie kommen wir von diesem ziemlich verfahrenen Zustand, wo aber dort sehr viel Geld, immer noch sehr viel, vor allem bürokratische Macht ist, zu dem, was wir wollen. Also wenn ich mir die österreichische Regierung, die derzeitige, anschaue, also das ist auch nicht das, was ich so super finde. Die haben ja auch, die spielen ja mit jedem mit, die sind ja froh, wenn sie nichts Wichtiges entscheiden müssen, sondern das macht Brüssel, das machen ja nicht wir. Und ich denke, was allein zum Beispiel im Arzneimittelrecht passiert ist, ja, wir können, das weiß nicht, wenn Österreicherinnen und Österreicher da sind, also im Paragraph 80 Arzneimittelgesetz können alle unsere Daten allen EU-Behörden, natürlich auch der WHO, übermittelt werden. Da weiß jeder, ob sie mal vielleicht Medikamente gegen Depressionen oder gegen eine Geschlechtskrankheit oder was weiß ich hatten. Ja, das ist, und das können sie nicht mehr verhindern. Man schafft eine Datenschutzgrundverordnung und nimmt aber den höchst privaten Bereich der eigenen Gesundheit, des eigenen Körpers aus. Die Paragraphen, die eben das Widerspruchsrecht behandeln, das Recht zu sagen, ich möchte, dass das gestrichen wird, das haben Sie bei jedem Verein, wenn Sie irgendwo eintreten, eine Firma, bitte streichen Sie mich aus Ihrem Datenregister. Dort können Sie das nicht mehr.
Aber ich möchte.
Und das ist schrecklich. Aber die Frage ist, geht es zum Beispiel über Regierungswechsel in den Nationalstaaten? Ist das eine Option? Ich weiß es nicht, ob die Parteien, wenn sie an die Regierung kommen, dann nicht möglicherweise auch von diesem Brüsseler Labyrinth irgendwie verfangen werden. Also Macht hat schon was Anziehendes, aber auch was Korrumpierendes. Mhm. Das müssen wir wissen. Ich glaube, dass zum Beispiel Opposition ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, es war ein fataler Fehler, etwa in Ländern nicht auch zu schauen, dass eben Opposition möglich ist. Auf Basis der Menschenrechte, der Grundfreiheiten. In Österreich ist es nahezu, ich habe die Probe aufs Exempel gemacht, nahezu unmöglich, eine neue Partei jetzt ins Parlament zu bringen. Die Hürden sind, zuerst müssen sie Unterschriften sammeln, und zwar bei der eigenen Gemeinde. Also sie müssen in den kleineren Gemeinden zum Bürgermeister gehen und sagen, ich möchte jetzt, dass die andere Partei auch kandidieren kann. Und wenn sie diese 2600 Unterschriften haben, dann haben sie noch eine prozentuale Hürde. Also es ist sehr, sehr schwer, vor allem ohne viel Geld unmöglich. Aber ich denke, das wäre so wichtig, dass die da derzeit dieses bürokratische Konstrukt gebaut haben, dieses Bollwerk, dass die nicht so sicher sein können, dass sie eben nicht kontrolliert werden. Das Europäische Parlament kontrolliert nicht, kann gar nicht richtig und macht dann noch eine Entscheidung, dass sie gar nicht etwa die Chatnachrichten der Frau von der Leyen überwachen wollen. Also ein Parlament, das selber sagt, ich möchte die Vollziehung nicht kontrollieren, das hat ja die eigene Unfähigkeit bestätigt. Also, aber wie kommen wir dorthin? Über die Nationalstaaten?
Ja. Entschuldigung, ja. Unterbrechung.
Ja,
vielleicht. Es braucht eine neue Denke. Es braucht Politiker, die Mut haben. Es braucht Politiker, die Widerstand leisten. Alle Politiker, die wir jetzt haben, wir haben 27 EU-Mitgliedstaaten, die haben bisher alles abgenickt, was bis heute passiert ist. Es gibt ein paar wenige Staaten, die haben offenen Widerstand geleistet und werden von Brüssel als EU-Mitglieder boykottiert und niedergemacht und ausgegrenzt. Man will ihnen sogar das Vetorecht nehmen. Jetzt will man über das Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips erreichen, dass Brüssel über alles drüber fahren kann. Wo sind die mutigen Politiker, die aufstehen? Jetzt ist Schluss. Wenn der Rat bestimmt, was in der EU bestimmt, passiert, und es stehen 5 oder 8 oder 10 Politiker auf, Staatschefs, Regierungschefs, und sagen, nein, wir machen hier nicht mehr mit, dann ist das Spiel vorbei. Und natürlich gibt es Probleme und Widerstände aus Brüssel und Drohungen und Sanktionen. Dann muss die Politik den Mut haben, den Menschen zu erklären, das Ganze funktioniert so. Wir werden vielleicht jetzt eine Durststrecke durchmachen. Aber wollt ihr frei sein oder wollt ihr weiter unter dem Joch von Brüssel stehen? Es ist eine politische Entscheidung und sie muss neu gedacht werden. Und das Problem ist, dass die Generation von Politikern, die jetzt an der Macht ist, eine Generation ist, die es gewohnt ist, zu buckeln und das Geld zu nehmen. Ich kenne viele junge Politiker, die sind rabiat, und man muss rabiat sein, weil anders geht es nicht. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der Demos organisiert, der auch sagt, das System muss verändert werden. Aber ich kann es nicht einfach abbauen und dann vielleicht ein paar Dinge lassen. Nein, es muss weg. Und wir brauchen mutige Politiker. Und es muss auch einmal dafür gesorgt werden, dass die vom Staat bezahlten Medien endlich aufhören mit der Diffamierung Andersdenkender, mit der Diffamierung von Parteien, die sich gegen diese autokratische EU stellen, die gegen die Regierungschefs sind, die hier mitmachen. Das muss aufhören. Und dann gibt es einen Wandel.
Frau Fürst, jetzt sind noch neue Gedanken dazugekommen zu dem, was Sie vorhin sagen wollten. Richtig. Vielleicht können Sie daran anknüpfen nochmal. Ja.
Nein, ich wollte es nur, zum einen glühender Europäer. Also sagen wir so, weil Sie das so sagen, das können Sie nicht mehr teilen. Ich verstehe Ihren Gedanken und auch Ihre ganze Erklärung, aber ich bin der Meinung, also ich bin eine glühende Europäerin und ich lasse mir diesen Begriff sicher nicht nehmen, nur weil ihn die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auch verwendet und viele EU-Kommissare und von diesen Politikern, nur meinen die natürlich etwas ganz anderes und missbrauchen diesen Begriff. Aber wir müssen ja für uns beanspruchen, dass wir diese Idee Europa, dieses Europa als geistiges Erbe und geistiger Begriff, dass wir die Erben sind und dem auch wieder zum Durchbruch verhelfen müssen. Also wir sind die glühenden Europäer, denn Europa, ja, es ist eine geografische Einheit, ein verwandter Kulturkreis. Wir fühlen uns zu Hause in Europa. Es ist verwandt und verwoben und wir haben gemeinsame Wurzeln. Aber Europa war eben gerade nie eine Nation eingebildet mit einer gemeinsamen Sprache, sondern Europa ist so stark und reich geworden durch diese Vielfalt, durch dieses Nebeneinander, gerade von Nationalstaaten und Regionen. Gerade die vielen Völker Europas haben dann herausgebildet die Nationen. Und das ist das Erfolgsrezept von Europa, die Nationalstaaten. Und darin liegt für mich eben auch wieder die Lösung. Denn das hat so funktioniert bis ungefähr 1990, ja. Dann kam die Europäische Union auf die Idee, oder das war wohl auch schon immer ein bisschen der dahinterliegende Plan, dass man da jetzt anzieht, dass man eben weggeht von dieser bloß wirtschaftlichen Kooperation, von diesem Frieden, Freiheit, Wohlstand, Wettbewerb schaffen in Europa, von diesem Ansatz, glaube ich, mit dem wir alle mit können, zu den sinistren Motiven, und dass man da sagt, weg mit der mit den Nationalstaaten, die wurden verleumdet, dass das eigentlich zu den Kriegen, zu den Weltkriegen geführt hat. Es gibt keinen Österreicher, keinen Deutschen, keinen Franzosen mehr. Es gibt nur mal Europäer, wollte man den Jungen beibringen. Also dieses Zerstören eben der Identität der Einzelnen und die Schaffung einer rein künstlichen europäischen Identität, die es so nicht gibt. Und das ist diese Fehlentwicklung. Daher
würde ich sagen, wir sind glühende Europäer, wir tragen die Idee Europa weiter und wir müssen diese Kurskorrektur wieder einbringen. Und wie Sie gesagt haben, Frau Petrovic, genau, wie, mit welchen Mitteln schaffen wir das? Weil wir sehen, wie die Europäische Kommission arbeitet. Wir sehen, dass sie Krisen geradezu herbeiführt und verschärft, immer um sie zu nutzen, um Kompetenzen von den Nationalstaaten in die EU-Kommission zu verlagern, immer mit diesen schönen Begriffen, das schaffen wir nur gemeinsam, wir müssen eine Stimme haben, wir müssen vereint sein. Mhm. Und so funktioniert das nicht, sondern wir müssen dagegenhalten. Und ich denke, es kann nach wie vor nur über die politischen Parteien, über das Parteiensystem schaffen, über die Nationalstaaten, indem wir unsere Souveränität uns zurückhalten, zurückholen, beharren darauf und eben wieder den Großteil selbstbestimmt in unseren Ländern entscheiden. Und ich denke, das lässt sich durchsetzen in der Europäischen Union, aber wir müssen alle, das was hier auch der Veranstalter macht hier von dieser Messe, die Menschen müssen eben mündige Bürger sein. Mhm. Sie müssen sich informieren und nicht nur durch die Mainstream-Medien. Sie müssen sich bei alternativen Medien informieren. Sie müssen interessiert sein. Es ist jetzt nicht die Zeit, sich zurückzulehnen, sondern sie müssen hinter denjenigen Kräften stehen, ich würde es so ausdrücken, die eben wirklich das Gute wollen.
Danke für das Stichwort der Identität. Wollen wir die Frage doch mal stellen, was ist es denn eigentlich, was Europa für uns als Identität wirkt? Ist es der Wein? Ist es der Käse? Ist es die Wurst? Sind es die Sprachen, die Werte, die ethischen Grundsätze? Oder ist es einfach nur noch ein Stück Papier, wo Euro draufsteht, was in Zukunft auch nur noch ein digitaler Eintrag sein wird? Wie können wir die Identität von Europa überhaupt greifen? Ist es überhaupt möglich mit diesem Vielvölkerstaat? Frau Gilberger.
Bin ich?
Ja, ja.
Ja, was ist Identität? Wie erkenne ich mich selbst in der Differenzierung zum anderen? Wenn wie ich viel im Ausland bin, dann sehe ich Europa mit ganz anderen Augen. In Amerika bin ich der European. Aber ich bin der Europäer, ich bin die Austrian. Und wenn wir sagen, das ist Afrika, nein, das gibt es nicht. Ich bin oft in Afrika, es gibt die unterschiedlichsten Länder, die unterschiedlichsten Kulturen. Und die Leute, die in diesen Ländern wohnen, wissen, wer sie sind, bis ins letzte Dorf. Sie sind ein Ruandese und sie sind jemand, der in Kigali wohnt oder in Gisenye. Und dort gibt es eigene Strukturen, eigene Kulturen, die sie mit dem Löffel und der Muttermilch mitbekommen haben. Und das kapiert man. Die Sprache ist anders, selbst die Denke ist anders. Ich komme aus dem Salzkammergut. Da gibt es Täler, die sprechen einen Dialekt, wo ich sofort weiß, der kommt von da und der kommt von da und der kommt von da. Das ist nicht eine Sprache. Und es ist nicht einmal eine Denke, weil jemand, der in einem kleinen Tal aufwächst, denkt anders als jemand, der in der Ebene lebt oder in den Bergen oder zwischen den Bergen. Das heißt, Identität entsteht aus dem, wie wir leben, mit wem wir zusammenleben, was wir essen. Natürlich auch, was wir in der Schule lernen. Aber da gibt es vorher schon ein Prinzip als Kind, wie man aufwächst. Und wir erkennen den Unterschied an der Konfrontation im positiven Sinn mit dem anderen. Ah, das machen wir aber anders. Wenn Sie in Japan sind, es gibt Leute, die kriegen einen Kulturschock dort, weil alles anders ist. Aber letztlich sind es Menschen, die in Kulturkreisen leben und das hat alles einen Grund. Die haben ihre Identität, wir haben unsere Identität. Man kann das nicht lehren. Das ist etwas, was man erlebt und lebt. Und wenn Sie mich fragen, was ist die österreichische Identität, das ist sehr schwierig zu sagen, weil ich kann jetzt sagen, na die Knödel, die mal die Oma kocht oder die Gulaschsuppen, die so gut ist in Wien, das ist nur ein Ausdruck. Das sind das ist ein Ausdruck dessen, wie wir leben. Das ist ganz schwierig zu sagen. Aber wenn ich in Tschechien bin, gefällt mir das. Wenn ich in Bulgarien bin, gefällt mir das. Aber ich bin immer noch ein Österreicher. Wenn ich 5 Monate in den USA lebe, bin ich immer noch ein Österreicher und ich werde mein Schnitzel kochen, auch wenn es daneben einen Burger gibt.
Das heißt, wir haben gar keine so eine wirkliche europäische Identität, sondern die ist immer individuell. Gleich, Frau Petrovic hat sich gerade noch gemeldet. Ja. Also wir müssen vielleicht auch loslassen, lassen, diesen europäischen Identitätsgedanken, sondern uns auf die Vielfalt der eigenen Völker vielleicht.
Ja, und auf die persönliche Sache. Das hat ja so viel mit dem Persönlichen, mit der Individualität zu tun, weil man hat ja auch eine eigene Identität, nicht nur eine kulturelle. Man ist ja auch ein Charakter. Das spielt ja auch noch mit.
Ja, aber die Nation als Leitfigur ist natürlich schon wichtig. Bezeichne mich als Deutschen und auch ich bin froh, dass ich ein Deutscher bin. Das ist Teil meines Wesens. Ja. Ich glaube, der Spanier wird das genauso machen, dass er sagt, ole, ich bin Matador.
Ja,
Entschuldigung, aber, das war jetzt Plattitüde.
Aber es ist eben so schwierig, weil wenn ich in den USA bin oder in Japan und sie sagen, you're from Austria, und wenn sie dann wissen, es ist, wie soll ich jetzt erklären, warum ich ein Österreicher bin? Ja, weil ich dort geboren bin und weil ich dort aufgewachsen bin und weil ich alles das in mich aufgenommen habe, was Österreich ist.
Was toll ist.
Sehr schwierig, ja.
Liebe Österreich, ja. Frau Petrovic.
Ich denke, ja, primär ist es so. Ja. Ich habe auch im Ausland die Erfahrung gemacht, die Leute haben ganz andere Assoziationen, ob man sagt, man ist aus Österreich oder man ist aus Wien. Weil bei Wien, da kommen dann die Fiaker und die Sissi. Ja, und ich leide immer so, weil ich mir denke, die Kaiserin Elisabeth war wahrscheinlich auch teilweise sehr unglückliche Person und die, mit sehr viel Tiefgang. Und jetzt ist sie auf Schokoladeschachteln. Aber ja, und Österreich wird wieder anders. Das wird sehr stark mit Bergen und Skilaufen und alpenländischer Musik konnotiert. Aber ich denke, Europa, das ist genau die Vielfalt. Wo gibt's auf so? Und ich sag in Österreich, gerade und insbesondere Ostösterreich und Wien ist ein Schmelztiegel von Kulturen, von allen möglichen. Und die Österreicher waren da immer sehr geschickt, sich so quasi die Rosinen von überall rauszupicken, von den Bovil-Tatschkern bis in der Baukunst waren da sehr verschiedene Strömungen. Ich denke auch, dass natürlich unsere Geschichte eine Rolle spielt. Nicht? Also ich habe lang im römischen Recht gearbeitet und es wird ja jetzt sehr viel auch über den Limes geforscht. Und Österreich war immer das Land an der Grenze. Es war der römische Limes, es war die Militärgrenze gegen das Osmanische Reich und es war dann der Eiserne Vorhang. Und das hat zum Beispiel die Leute sehr stark geprägt. So eher vorsichtig sein, abwartend sein, den Kopf nicht zu weit rauszustrecken, denn dann könnte er in Gefahr sein. Aber so quasi innerlich schon zu überlegen, wo kann das hingehen. Und ich glaube, wenn wir, hoffe ich, darf ich sagen, wenn wir es zusammenbringen, dass es wirklich ein ausreichend großes kritisches Potenzial gibt, dann werden sich diese verrückten, bürokratischen, schädlichen, nur zentralistischen Pläne nicht ewig fortsetzen lassen. Wie groß ist dieses Potenzial? Ich nehme mal an, in Österreich wurde ja die Probe aufs Exempel gemacht, ja, mit den Demonstrationen gegen die Impfpflicht. Ich hab mit Juristinnen geredet und meine Freundinnen haben gesagt, na, nie werden sie sich das trauen. Ich habe gesagt, seid vorsichtig. Wir werden auf die Straße gehen müssen. Und es hat sich gezeigt, es sind viele, viele Tausende auf die Straße gegangen. Und sie haben es natürlich in manchen Kreisen schon, aber sie haben es nicht wirklich geschafft, diese zutiefst bürgerlichen Proteste als rechtsextrem darzustellen. Da waren Menschen mit ihren Kindern, da waren Alte, da waren Junge aus allen möglichen Berufsgruppen. Und es war wirklich von Ostösterreich bis nach Vorarlberg sind die Leute auf die Straße gegangen. Jetzt machen sie das ja viel subtiler. Also mit der Einführung des digitalen Zwangs, eine sehr gute Freundin von mir ist vor wenigen Wochen als langjährige, tolle, wunderbare, engagierte Lehrerin nicht gekündigt, sondern entlassen worden, weil sie die ID Austria verweigert hat. Und die ID Austria wird jetzt allen Lehrerinnen und Lehrern aufgezwungen, um die Noten im System Sokrates einzutragen. Dass sie das System noch Sokrates nennen, wenn man weiß, wer Sokrates war, das ist ja die Perfidie schlechthin. Ja? Und diese Frau kämpft jetzt um ihre Rehabilitation. Und sie hat verschiedene Möglichkeiten angeboten, ein sicheres System. Sie sagt, es wurden Noten gefälscht. Und statt dass sie gegen allfällige Fälscher, die es wahrscheinlich gar nicht gibt, vorgehen, hat man allen diesen Zwang auferlegt. Oder ich leite einen sehr großen Verein, um das Spendengütesiegel, das ist eine Einrichtung der Wirtschaftsprüfer, zu erlangen, was wichtig ist, damit die Leute wissen, was mit den Spenden passiert. Um das Spendengütesiegel zu erlangen, muss ich die Daten von meinem Verein mittels ID Austria hochladen. Ich habe das noch immer so geschafft, dass ich nicht die ID Austria habe. Aber es wird mittlerweile Arbeitslosen das System aufgezwungen. Man sagt ihnen, das ist falsch, über die Arbeitsämter, ihr müsst das haben, sonst könnt ihr eure Rechte nicht wahrnehmen. Das heißt, es wird schleichend. Von Berufsgruppen über Förderungsansuchen wird diese ID Austria, und das ist eine digitale Identität. Jetzt werden wahrscheinlich noch nicht alle Daten zusammengeschlossen sein, aber es ist möglich. Man kann dann schauen, ist er mal zu schnell gefahren, welche Medikamente nimmt er, hat er die Impfungen und der Teil der Impfmaske im Gesundheitssystem kann nicht mehr verweigert werden.
Aber die ID Austria ist eine Vorgabe der EU, weil die EU will ja eine digitale Identität
ja.
26 schaffen und wir müssen schon wieder mitmachen.
Und wir sind schon wieder einmal Vorreiter. Und
warum sagt man nicht nein?
Ja, aber wie gesagt, solange eine Person nein sagt, hat die äußersten Konsequenzen. Ja. Wie gesagt, als die war, glaube ich, fast 20 Jahre Lehrerin.
Von der Politik.
Die Politik ist, aber die sagt nicht nein. Ja. Deswegen sage ich, müssen wir mit den Leuten, an denen sie ein Exempel statuieren, mit denen muss Solidarität geübt werden. Und man muss für sie auf die Straße gehen.
Ja. Alexander, zu diesem Gedanken Identität würde ich gerne deine Meinung noch abfragen. Also ich habe jetzt rausgehört, Identität ist individuell, das ist abhängig von der Region, von der Nation, von dem, was man ist, was man eigentlich darstellt und so. Wie kriege ich die Frage jetzt hin? Hat man versucht, uns diese Individualität damit wegzunehmen, indem man von oben herauf sagt, wir sind jetzt alle Europäer, ihr müsst euch, ich bin kein Deutscher mehr, ich bin nur noch Europäer, dass man uns da konform schaltet, letztendlich mit diesem Gedankenkonstrukt?
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr zentrale Frage, die sich auch jeder mal selber stellen kann, bin ich Europäer oder nicht? Ich würde die Frage für mich ganz klar verneinen, ich bin kein Europäer, ich bin Deutscher. Und ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Und Deutschland liegt auf dem Kontinent Europa. Aber das ist auch schon alles. Also ich habe tatsächlich mit den Portugiesen und Serben und Rumänen nicht mehr gemein als mit den Australiern und mit den Russen und mit den Amerikanern. Wir sind alle Menschen und wir leben auf unterschiedlichen Kontinenten. Aber diese europäische Idee, die ist ja mit einem unheimlichen Werbeaufwand, mit einer wirklichen Marketingkampagne über uns gebracht worden. Und wenn man sich das aus heutiger Sicht, manchmal lohnt es, wenn man später zurückblickt und nochmal guckt, wie das alles so gelaufen ist. Wenn man sich das aus heutiger Sicht anschaut, dann stellt man fest, was da alles schon eingezahlt wurde, ganz früh schon in diese europäische Idee. Da wurden Bilder produziert, die junge Menschen über Grenzen fahren lassen, aus Autos winkend. Und was ich vorher gesagt habe, wir hatten das also, dieses schöne Bild, ich kann überall hin, innerhalb Europa jedenfalls, hält mich keiner auf mit meinen Handlungen. Und dann wurde diese glühende Friedensidee in den Raum gestellt. Schauen wir doch mal auf die Realität. Europa ist ein Kriegsprojekt, nichts anderes. Europa ist ein Kriegsprojekt. Die NATO ist eine kriegerische Organisation, die bereits bewiesen hat, wie brutal und grausam sie dazu beiträgt, dass Menschenleben getötet werden. Das ist Europa. Das ist die NATO. Schauen wir doch mal hin. Schauen wir hin, was Europa, diese EU, dieses Bürokratiemonster, dieser Moloch in Brüssel, was der produziert. Ich habe mal so ein paar Gesetze rausgeschrieben oder Verordnungen, um die einfach nur mal, man erkennt schon an den Namen, worum es da geht. General Data Protection Regulation, Chat Control System, AI Act, Digital Service Act, Digital Markets Act, Data Act, Entry Exit System, europäische digitale Identitätsbrieftasche und so weiter und so fort. Ja, das sind die Dinge, die aus Brüssel kommen. Und deshalb, also die vorher wurde ja die Frage gestellt, was man machen muss, wie wir da hinkommen. Die kann ich für mich ganz einfach beantworten. Alle Behörden der EU sofort schließen, komplett und ersatzlos. Alle europäischen Beamten entlassen. Hallo. Komplett und ersatzlos. Wir brauchen diese Bürokratie gar nicht. Und wir machen hier auf dem Podium, glaube ich, das ist so ein bisschen eine generelle Kritik, die ich an uns selber richten möchte, den Fehler, dass wir der Propaganda, von der ich vorher sprach, auch schon damit auf den Leim gehen, indem wir davon ausgehen, dass dieses Europa, diese EU, reformierbar ist. Die EU ist genauso wenig reformierbar wie ein vollbesetztes Hotel, das renoviert werden soll. Das geht nicht. Wir können hier gar nichts reformieren. Wir können es nur abschaffen und wirklich ersatzlos abschaffen. Nichts davon braucht der Bürger, weil nichts davon zahlt ein auf Leben, Freiheit, Eigentum. Ja, das sind die Werte, um die es gehen würde. Nichts hat die EU in irgendeinem relevanten Umfang auch nur ansatzweise verbessert, sondern alles nur erschwert. Und das müssen wir, also ich glaube, wir müssen der Realität in die Augen schauen und wir müssen uns wirklich klar darüber werden, dass wir nicht so tun können, als ob das repariert werden könnte. Mhm. Vergessen wir diesen Reparaturgedanken. Das Einzige, was eine Zukunft hat, ist ein loses Staatenbündnis, das sich den Erhalt des Friedens auf die Fahnen schreibt und den Abbau von Handelshemmnissen. Das ist alles, worauf ich mich einlassen kann, weil das würde einzahlen auf Leben, Freiheit, Eigentum und das würde jeder Bürger praktisch merken. Und den Rest können wir einfach streichen.
Ich glaube, bei dem Punkt sind wir uns wirklich alle einig. Das Bild mit dem Hotel finde ich auch sehr gut, dass man, also hier sind 1200 Menschen im Hotel bei 730 Zimmern, habe ich gestern gelernt. Es wäre schwierig, das zu renovieren in der Zeit. Aber auf das Marketing zurückzugehen, aus meiner Jugend, meiner Kindheit kenne ich die EU eigentlich als Europäische Wirtschaftsunion gestartet, um eben hier gemeinsame Zölle, gemeinsame Wirtschaftsleistungen voranzubringen. Ist es verwegen zu denken, dass diese Kampagne EU vielleicht auf jetzt ausgelegt war, auf dieses Kriegsprojekt? Hat sich das erst in den letzten Jahren ergeben durch die geopolitischen Umstände oder war es von Anfang an so konzipiert?
Ja, also ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema Europa beschäftigt. Wen es interessiert, demnächst erscheint eine neue Ausgabe des Gegendruck. Und in diesem Magazin habe ich einen längeren Artikel geschrieben, der auch auf die Gründungsdokumente eingeht. Ich habe mir sehr genau die Gründungsdokumente der Europäischen Union angeschaut und was da zugrunde lag. Ich kann jedem nur mal empfehlen, sich mit dem Begriff des Neofunktionalismus und mit den Namen David Mitrani und Ernst Haas zu beschäftigen. Das sind Theoretiker, die sich sehr intensiv schon in der Frühzeit der Gründung der EU damit befasst haben, wie ein funktionales System entstehen kann, das eine solche Sogwirkung auslöst, dass alle gar nicht anders können, als mitzumachen. Und das ist exakt das, was wir erleben. Also die EU hat es in geradezu, man könnte sagen, perfekter Manier verstanden, den Staaten die ureigensten Aufgaben abzunehmen. Also alles, was die Staaten eigentlich selbst leisten müssten, das hat die EU an sich gezogen. Sukzessive, Schritt für Schritt. Wenn man die europäischen Verträge anschaut in ihrer Entwicklung, dann ist genau das der Effekt, dass die Staaten immer mehr machtlos werden und nichts mehr übrig bleibt. Was sie eigentlich ureigens leisten müssen. Und jetzt nochmal meine Bemerkung vom Anfang. Die EU ist selbstreferenziell. Sie legitimiert sich nur dadurch selbst, dass es sie gibt. Aber sie ist ja in keinem einzigen Teilbestandteil demokratisch von den Bürgern gewählt. In keinem. Dieses Showparlament, das wir da haben, das ist ja nur ein Abklatsch, das ist ja eine Theaterveranstaltung. Ich hatte es vorher schon gesagt. Das reicht ja nicht aus, um dieses Bürokratiemonster, um diese vielen, der Nigel Farage hat mal von faceless Bureaucrats gesprochen. Das ist das, was wir haben. Wir wissen gar nicht, wer da wirkt und diejenigen, die da wirklich wirken, die sind gesichtslos und nicht demokratisch gewählt. Das sind nicht meine Repräsentanten. Sie maßen sich aber an, mich zu repräsentieren. Mit welcher Berechtigung eigentlich? Ja, ich habe niemandem gestattet, mir ein Entry-Exit-System an die Grenze zu stellen. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die EU effektiv was dafür tut, dass auf dem Mittelmeer nicht täglich Tausende von Menschen ertrinken. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Ja, das würde ein Repräsentant vielleicht tun, den ich mir vorstellen könnte. Und auch da würde ich gerne wissen, wer es ist, damit ich mich entscheiden kann, ob ich ihm vertraue. Die sind alle nicht legitimiert, alle nicht. Und auch da, glaube ich, gehen wir so ein bisschen der Grundannahme fehl, dass ein parlamentarisches System, in dem Menschen gewählt werden, einzelne wenige, die viele repräsentieren, überhaupt noch eine Zukunft hat. Also ich glaube, diese gesamte Konstruktion, Wahlen, Parlamente, hat sich nicht bewährt. Wir sollten es lassen.
Haben wir denn Frau Kirchweger, haben wir denn überhaupt noch die Chance, diese Reform oder dieses Neuaufsetzen der EU zu erleben? Weil wenn ich jetzt auch raushöre, was da alles befürchtet wird, mit diesen Bestrebungen der EU immer noch mehr Macht an sich zu ziehen, das Vetorecht abzuschaffen, was ich katastrophal finden würde, weil dann wäre Tor und Tür offen für das Ganze. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit für diesen Reset-Button, ohne dass es gewalttätig wird?
Es kann eigentlich nur über eine große Anzahl von EU-Mitgliedstaaten gehen, die sagen, Schluss, wir machen nicht mehr mit. Mhm. Weil es werden ja die Entscheidungen letztlich auch vom Rat mitgemacht. Die EU besteht aus 27 Staaten, aus 27 Regierungschefs mit zugehörigen Ministern dieser Regierungen. Die Abteilung Agrar wird von den Agrarministern der 27 EU-Staaten mitgetragen, etc. etc. Die sitzen in den Ministerräten zusammen und beschließen. Zuerst kommt der Vorschlag der Kommission und da geht das in einem sonderbaren Rotationssystem hin und her. Und dann gibt es eine Zurückentscheidungsebene. Das ist alles Wahnsinn. Aber letztlich kommt der politische Auftrag vom Land an die Vertreter, die in den EU-Gremien mitentscheiden, in Österreich Coreper 1-2. Das machen wir jetzt, da machen wir mit. Natürlich gibt es hier Lobbyisten, die hinten in Brüssel mitarbeiten und auch Druck auf die nationale Politik ausüben. Ich sage nur, die Entscheidung hier in Österreich, die FPÖ-Regierung mehr oder weniger nicht an die Macht kommen zu lassen, da wurde in Brüssel ordentlich mitgemischt und der Herr Weber hat das gar nicht verheimlicht.
Obwohl die FPÖ eigentlich die stärkste Kraft
hat. Ja, aber das ist ja wurscht. Ne? Das die Mehrheit zählt ja nicht bei der EU. Ne? Aber es geht nur über den Widerstand der Politiker in den Mitgliedstaaten. Es gibt 27 EU-Mitgliedstaaten, basta und Punkt. Das EU-Parlament braucht kein Mensch, es tut mir leid. Die haben auch kein Leiberl. Mittlerweile gibt es ja auch schon Aufstände im EU-Parlament gegen die autoritäre Frau von der Leyen, weil es ständig Mechanismen erfunden werden, wo man die Parlamentsentscheidungen oder die Involvierung des Parlaments umgeht. Und ich sage noch einmal, wenn unsere Politiker nicht endlich so weit kommen, zu sagen, wir müssen für unsere Leute und unser Land da sein. Wie Trump? Make America great again. Make Austria great again. Make France great again. Warum nicht? Was ist daran falsch?
Aber wo sind denn diese Politiker? Mir fällt jetzt nur Fico ein, Orban. Wer könnte jetzt da noch?
Es gibt sie nicht. Es gibt sie bei uns in Form der FPÖ, die Widerstand leisten. Was passiert? Die werden abgeschnitten. Nicht der Mainstream berichtet kaum, man muss ein eigenes TV gründen, ein eigenes Medium, um überhaupt irgendwie an die Leute heranzukommen. Wir brauchen alternative Medien wie Auf 1 und andere, die diese Verlogenheit an die Öffentlichkeit bringen, die aufdecken, was hier passiert. Das ist das Problem. Ich weiß, die Lösung ist, entweder muss es eine Revolution geben, wo die Menschen von unten nach oben den Druck ausüben, auf die Straße gehen und sagen, es reicht, wir machen hier nicht mehr mit. Mhm. Oder wir brauchen mutige Politiker wie den Herrn Orban und andere, die sagen, ihr könnt uns mal da in Brüssel.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Frau Fürst, was wäre Ihr Vorschlag, das auf Null zu setzen oder vielmehr diese notwendige Reform auf den Weg zu bringen? Die kann man ja nicht züchten, ne, diese Politiker. Man kann ja nicht, das Gras wächst ja nicht schneller, wenn man dran zieht. Also wo kriegt man sie her?
Nein, die kann man nicht züchten. Aber gut, ich denke, wir sind uns alle einig. Natürlich in der Politik geht uns jetzt vor allen Dingen Kompetenz und Anstand und Charakter ab. Ich glaube, das trifft jetzt, sagen wir jetzt einmal, in Europa, Deutschland, Österreich gleichermaßen zu, dass sich in der Politik hier Menschen sammeln, die dafür eigentlich nicht geeignet sind und diese Verantwortung gar nicht tragen können oder wollen. Wir brauchen Politiker mit Sachverstand, Kompetenz, Charakterstärke und mit einem guten Herzen. Ich kenne einige hier, die diese Eigenschaften aufweisen.
Hier wäre ein gutes EU-Parlament, ja.
Gibt es sich in der Politik zu engagieren? Nein, die müssen, ich weiß, dass ja auch, so wie ich sie früher gesehen habe, ich wollte auf keinen Fall in die Politik, diese Wichtigtuerei da, und das ist alles so widerlich. Ja, was dazu geführt hat, dass sich hier Menschen breit gemacht haben, die dafür also sicher nicht geeignet sind. Also das ist ein Problem. Aber ich würde trotzdem eben immer, trotzdem, das ist auch eine Schwäche der Demokratie, aber trotzdem immer hier nicht abrücken. Ich bin ein großer Fan von unserer Verfassung und von unserem politischen und demokratischen System. Und wir müssen es auf diese Weise schaffen, also auch in Österreich, dass wir hier wieder eine Wende schaffen, aber auch in der EU, weil hier auch gesagt wird, nein, es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, die EU zu reformieren, das muss alles weg. Ich bin bei totalen Rückbau dabei, und das geht auch nur über die nationalen Regierungen, und die entsprechenden nationalen Regierungen, die das machen und durchsetzen im EU-Rat, müssen aber gewählt werden. Das heißt, es liegt schon an den Leuten und an der Bevölkerung. Und ich kann auch diesen Rückbau der EU oder Austritt oder was immer, ich kann das alles nur schaffen, wenn das auch die Mehrheit der Bevölkerung will. Mhm. Und die sind natürlich jetzt, ist ja anders als früher hier aufgerufen, ich zuerst schon erwähnt habe, sich hier auch wirklich zu informieren. Ja, sie müssen verstehen, man kann sich nicht verlassen auf die Mainstream-Medien, sondern sie müssen mündige Bürger sein, die ihre Eigenständigkeit eben wirklich unter Beweis stellen, damit sie eben nicht für fremde Zwecke missbraucht werden.
Für mündige Bürger braucht es aber auch mündige Medien, ja. Und das ist, sitzen ja in einer Ausnahmesituation.
Das ist völlig klar. Ich weiß, aber geben tut sie es. Man hat die Möglichkeit, sich zu informieren. Man hat die Möglichkeit, vieles zu durchschauen, denke ich. Wir haben ja auch die Wahrheit nicht gepachtet, aber man hat die Möglichkeit, alles zu hinterfragen jetzt, was ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehe. Ich kann mich alternativ informieren. Also jedenfalls, was ich sagen will, das geht alles nur mit demokratischen Mehrheiten, von dem rücke ich nicht ab. Nur dann schaffen wir wirklich einen Umbruch. Und das ist, die EU ist ja letztlich nichts anderes. Also das typische Beispiel von einer supranationalen Organisation, wie wir das immer wieder sehen, auch bei der UNO, wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Alle solche Institutionen neigen dann dazu, sich der Kontrolle zu entziehen, sich dem direkten Austausch mit den Menschen zu entziehen, und dann werden sie immer raffgieriger, was Kompetenzen betrifft und Geld, und dann natürlich immer zerstörerischer. Und das muss zurückgedreht werden, und das liegt an Europa. Und um noch einmal zurückzukommen, Europa ist nicht die Europäische Union, auch wenn die EU das jetzt für sich beansprucht, sondern Europa muss jetzt vor der EU geschützt werden.
Mit Blick auf unsere voranschreitende Zeit würde ich jetzt gerne noch ein Thema aufmachen, das auch schon mal angeklungen ist, dass Europa eigentlich ein Kriegseuropa geworden ist, ein Kriegsprojekt. Ich glaube, du hast es gesagt, Alexander. Sie haben das vorhin gesagt, sinistre Motive, die da erkennbar sind. Ich glaube, für uns alle war es erkennbar, spätestens in der Corona-Zeit, mit welch obskuren Motiven da und Motivationen da gearbeitet worden ist. Ich sage nur die SMS-Affäre von Frau von der Leyen, die ja da Milliarden einfach so im Nebenbei rausgetextet hat und es gibt keine Aufarbeitung, gar nichts. Und auch in Bezug auf den Konflikt, der ja immer wieder versucht wird, gelöst zu werden, Ukraine, Russland natürlich, und hier wirklich krasse Kräfte am Werk sind, jetzt aktuell auch, ja, es gibt wieder einen neuen Plan zur Befriedung und es wird wieder ein Störfeuer von London, Paris und Berlin gemacht. Wie kann man das analysieren? Welche Kräfte arbeiten da zu welchem Ziel hin? Und nochmal, vielleicht auch der naive Gedanke von mir, dass dieses ganze Projekt EU vielleicht auch dazu als Vehikel dient, ja, um uns diese diabolische Politik dann auch überzustülpen, ohne dass wir was dagegen machen können. Verstehen Sie den Gedanken, ja? Dass wir da also wirklich Mächte sehen, die man eigentlich gar nicht erkennen möchte, weil es zu stark ist, dieser Gedanke, wenn man, aber gerade Corona hat uns ja gezeigt, was da alles möglich ist, dass das alles im Vorfeld geplant war, dass man im Vorfeld schon wusste, was schlimm ist und deswegen die Vertuschung schon mit eingepreist hat, wie es Professor Homburg vor kurzem auch in der Enquete-Kommission dargelegt hat und so. Wie ist da Ihr Gedanke? Frau Petrovic, können Sie das nachvollziehen, was ich meine?
Ja, also ich meine, dass wir sehen das ja, die Defizite, wie sich das entwickelt, das ist, ich weiß nicht, wie das zurückgezahlt werden soll und ob es zurückgezahlt werden soll. Der Mittelstand kann ja die Lebenshaltungskosten kaum noch stemmen und wird gleichzeitig überwacht, dass er nicht vielleicht irgendwo ausweicht mit dem Geld. Zum anderen, die Vorstellung, also das auf Null runterfahren, das ist nicht so leicht, weil ich denke natürlich auch in rechtlichen Kategorien. Und wenn man sich anschaut, Großbritannien, das aus der EU ausgetreten ist, also ich wage zu behaupten, es ist nicht besser dort als in der EU. Ja, ich glaube, dass die Situation, dass viele wahrscheinlich auch, man weiß ja nicht, wer wirklich so das entscheidende das Sagen hat in der EU. Ich erkenne, dass beispielsweise die Firmen, die sich krumm und dumm verdienen, nicht, da gehören natürlich die Pharmaindustrie dazu, da sind die Rüstungstitel dabei, da sind ein paar Bergbaukonzerne, riesige, die haben sicher einen gewaltigen Einfluss auf die Politik. Und wenn man keinen Ausweg mehr sieht, aus einer politisch und wirtschaftlich verfahrenen Situation herauszukommen, dann ja, ist es vielleicht irgendwo ein scheinbarer Ausweg, alles kaputt zu machen und dann zu sagen, jetzt ist es kaputt, jetzt müssen wir es wieder aufbauen. Ich denke, man muss wirklich bei den Menschen beginnen. Man muss ihnen, es ist so schwer, weil jetzt, wie gesagt, Corona war ein Testlauf. Corona hatte nichts mit Gesundheit zu tun, nichts, sondern es war eine Gehorsamsübung. Wie viele Leute ordnen sich unter? Wie viele Leute gehorchen den Befehlen? Und wie viele Leute versuchen, sich zu wehren? In dem Sinne, wie gesagt, es hätten sich mehr wehren sollen, aber es ist nicht so schlecht ausgegangen. Nur was jetzt passiert, das passiert weit versteckter. Und ich glaube, wir müssen es, wir mit den wenigen Medien, die das noch tun, ans Tageslicht holen und eben auch wirklich zeigen, wohin das führen kann. Ich habe es, wie gesagt, mit meinen eigenen Augen in Bosnien gesehen. Ich habe es auch vorher natürlich schon gewusst. Und das hat mir gereicht. Und deswegen weiß ich, alles, was ich tun kann, werde ich für den Frieden tun. Das Dramatische ist, dass die, vor allem die nicht ganz Jungen, ich sag so im Alter meiner Kinder, dass die so sehr im Beruf und in der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und die Lebenshaltungskosten zu bestreiten, dass die da so involviert sind, dass sie kaum Freiraum haben oder sich den Freiraum nehmen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Und wir sehen es bei den Demonstrationen, das sind Ältere und vielleicht ein paar ganz Junge. Alle anderen sind sehr stark schon von dem System gefangen. Und ich glaube, darum geht es. Mhm. Wenn es eine kritische Masse gibt in Europa, die würde ich mit ungefähr einem Viertel ansetzen, dann halte ich Änderungen für möglich. Und dann wird diese Kriegstreiberei hoffentlich nicht zu einem Erfolg führen. Da wo mein Verein ist, im Süden von Wien, da ist nebenan eine Fertigung von Rheinmetall. Wir hatten auf dem Gelände neben dem Tierschutzhaus jetzt wochenlang hunderte Militärfahrzeuge stehen im neutralen Österreich. Und es haben ganz wenige darüber berichtet. Und ich nehme nicht an, dass diese Fahrzeuge in die Schweiz gegangen sind. Also.
Wie ist das in Österreich? Nehmen Sie auch eine zunehmende Militarisierung im Stadtbild wahr? Also bei uns in Deutschland ist es tatsächlich so, dass in München die S-Bahnen, die Straßenbahnen mit Flecktarn fahren. Überall gibt es jetzt Bundeswehroffiziere an den Schulen, Litfaßsäulen, Werbekampagnen, wenn man in der U-Bahn steht. Ist das in Österreich auch zu beobachten?
Nein, das noch nicht, aber die Neutralität wird kleingeredet. Aha. So quasi als Feigheit, Trittbrettfahrerei.
Also wer neutral bleibt, ist feige?
Ja.
Ist das
Credo? Und dabei sage ich, es ist, einerseits würde doch in jedem Wirtschaftsbetrieb auch, würden verschiedene Funktionen, nicht? Ich brauche eine Produktion, ich brauche einen Verkauf. Und wir sind neutral und Österreich war ja immer spezialisiert auf Verhandlungen, auf eine Plattform für Friedensgespräche und auch, wir haben ein Bundesheer und das ist auch nach unserem Staatsvertrag eine Verpflichtung Österreichs. Wir haben eine bewaffnete Neutralität und unsere Blauhelme haben einmal den Friedensnobelpreis bekommen in Person eines Generals, General Greindl, der heute noch die Corona-Kritiker unterstützt und eben die Friedensarbeit, ein großartiger Mann. Und ich denke, unsere Blauhelme waren überall dort, wo man Krisen stabilisieren konnte. Sie sind spezialisiert auf Wasseraufbereitung, auf medizinische Unterstützung aufzubauen. Und das sollte Österreichs Rolle sein. Und die wird vernachlässigt und kleingeredet. Und es kommt dann immer wieder diese Sky Shield-Debatte, die ich als eine, also ich halte Sky Shield für eine klare Neutralitätsverletzung, weil die Kommandogewalt nicht in Österreich wäre und weil es natürlich auch ein Angriffsziel wäre und weil es 6-7 Milliarden Euro kosten würde, die wir im Moment nicht haben. Österreich ist am schlechtesten wirklich als absolutes Schlusslicht durch die ganzen Corona-Jahre gegangen. Wir haben einen dramatische Einbußen im Bereich des Wohlstands und der Wirtschaft. Und auch da schreiben die Systemmedien nichts drüber. Mhm. Aber es ist sogar in den Statistiken, es ist von den Thinktanks abzulesen. Das ist leider eine traurige Wahrheit.
Liebe Gäste, ich habe jetzt noch eine Frage an Sie alle und auch vielleicht jeder von Ihnen noch ein paar kurze Gedanken dazu. Wird Europa in der Krise zu sich selber finden und wird in 10 Jahren die EU überhaupt noch existieren? Fangen wir vielleicht ganz außen an. Alexander, was ist da deine Einschätzung?
Also ich hoffe tatsächlich aufrichtig, dass die EU in 10 Jahren nicht mehr existiert. Das kann ich ganz eindeutig beantworten. Und ob die Staaten, die auf diesem Kontinent eigentlich Aufgaben hätten, nämlich national sich um die Belange der Bürger ihres Landes zu kümmern, ob die das schaffen, sich erstmal diesen Aufgaben national zu widmen und zudem noch einen europäischen Staatenverbund zu bilden, der ein wirklich und wahrhaftiges Friedensprojekt ist, das wage ich auch schwer zu bezweifeln. Weil ich nicht glaube, dass die gegenwärtigen Regierungen in diesen Nationalstaaten diese Absicht haben. Ich kann nur feststellen, dass vieles von dem, was da jetzt eben beschrieben worden ist, es fällt mir schwer, da ruhig zuzuhören, weil wir alles unter dem Stichwort diskutieren, ja, das passiert jetzt halt und das ist nicht so schön. Bitte jetzt nicht persönlich nehmen, sondern ich meine es jetzt ganz generell, nicht nur für diese Runde, sondern für viele Runden, die zum Thema Europa stattfinden. Wir reden immer wir fallen rein auf den Trick, der schon vor vielen Jahrzehnten über uns gebracht wurde, dass man uns Europa verkauft hat als was anderes und jetzt reden wir darüber. Und das ist exakt das, was der der Neofunktionalismus erreichen wollte. Wir können uns dem gar nicht mehr entziehen. Wir sind in einem europäischen Umfeld, ja, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Doch, ich komme da raus. Ich bin nicht im Krieg mit Russland. Ich habe auch keine Angst vor einem russischen Angriff. Ich möchte auch nicht kriegstüchtig werden. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anderer kriegstüchtig wird. Ich möchte auch nicht, dass irgendwo Waffen in größerer Form produziert und dann ganz gezielt irgendwo hingebracht werden. Ich meine, meinetwegen kann jeder produzieren, was er will, meinetwegen auch Waffen, aber ich sehe keinen Markt dafür, wenn wir wirklich Frieden wollen. Wollen wir aber nicht. Und das muss man, glaube ich, erkennen und in dieser Schärfe auch mal sagen, dass das so in dieser Form nicht, also jedenfalls nicht mit meiner Legitimation vonstatten geht. Ich habe niemanden beauftragt und legitimiert, für mich über Krieg zu sprechen. Ich habe auch von der Frau von der Leyen nicht mandatiert, für Millionen und Milliarden irgendwelche Verträge per Handy abzuschließen und dann die Daten zu löschen. Ich bin ja von Haus aus Arbeitsrecht. Also jeder, der das macht in einem normalen Unternehmen, der hätte den nächsten Tag nicht ohne fristlose Kündigung erlebt. Und genau das müssen wir machen. Frau von der Leyen ist fristlos zu kündigen. Raus damit.
Aber wie?
Antrag angenommen. Wir machen es alle mit. Wir dürfen es nicht mehr mitmachen. Wir müssen einfach alle klar sagen, dass das nicht mit unserer Stimme stattfindet. Nicht mit meiner.
Ich möchte kurz abstimmen mit dem Handzeichen Kündigung, ja, nein, einstimmig angenommen.
Wir sagen es zu leise, wir diskutieren mit, als ob das hier noch irgendwie weitergehen würde. Das geht so nicht mehr. Mhm.
Danke, dann würde ich gerne in der Reihe weitermachen. Frau Kirchweger, von Ihnen vielleicht noch einen Gedanken dazu zu der nächsten Dekade in Europa. Wird dieses Konstrukt weiter bestehen? Werden Sie sich noch mehr Macht zusichern oder wird es sich einfach selbst überleben?
Also ich hoffe, wenn die von der Leyen jetzt so weitermacht mit ihrer Raffgier und ihrer Machtgier, dass sie sich irgendwann mal, wie man in Österreich so schön sagt, überhebt, ja, dass sie dann an ihrer eigenen Last niederkracht. Und wenn sie so weitermacht und ihre eben das EU-Parlament ständig ignoriert, und ich habe ja auch gehört, dass hier im Umfeld, da gibt es schon große Konflikte mit Leuten, die sie weghaben will und hereinholen will, es könnte sein, dass ihr dieser egomanische Aspekt in ihrem Charakter zum Verhängnis wird. Es könnte aber auch sein, dass aufgrund der Wirtschaftslage in verschiedenen Ländern die Leute dann aufgrund des Wohlstandsverlustes, der Arbeitslosigkeit und was immer da alles noch kommt, auf die Straße gehen und dem Ganzen so ein Ende setzen. Es könnte auch natürlich ein Krieg kommen, wo man dann nicht weiß genau, was entsteht aus diesen neuen Trümmern. Aber ich glaube nicht, dass die Europäer dann klatschen werden, wenn der Krieg kommt, sondern wenn er wieder aufhört, werden sie Widerstand leisten, sollte dann noch etwas Schlimmeres oder wieder dasselbe entstehen wie eine EU. Das hängt von den jetzigen Entwicklungen ab. Es hängt auch davon ab, wie wir die Masse überzeugen können. Ihr müsst euch wehren, wie Herr Dr. Christ sagt, wir müssen Frau von der Leyen kündigen, aber Sie können ihr ein Kündigungsschreiben schicken. Sie wird sagen, wer bist du denn? Die Kündigung erfolgt durch Ungehorsam, durch Ablehnung dessen, was sie vorschreibt. Und das kann nur auf der politischen Ebene passieren, durch die Mitgliedstaaten, so ist es nun mal, oder aufgrund des Widerstands der Bürger. Das ist die einzige Methode. Und ich rufe dazu auf, wirklich, ich rufe dazu auf, alle, die diese Sendung sehen, informiert euch. Hört auf, die Lügen zu glauben. Glaubt dem Mainstream nichts mehr. Informiert euch bei alternativen Medien wie auf eins oder anderen. Es gibt schon genug. Und lasst euch nicht mehr Gehirn waschen und manipulieren. Es ist genug. Und notfalls, wie in der Corona-Pandemie, muss es den Widerstand auf der Straße geben.
Vielen Dank. Man hat mir gerade 2 Minuten geklaut. Wir haben noch 2 Minuten sozusagen. Darf ich Sie beide auch noch bitten, einen kleinen Blick in die Zukunft zu
werfen? Die Kündigung folgt durch Widerstand, dem kann ich mich sehr gut anschließen. Und ja, es bedarf Information. Ich glaube, dass schon unter der Oberfläche sehr viel mehr Leute skeptisch geworden sind, noch nicht wirklich bereit aufzustehen und Widerstand zu leisten, aber zu erkennen, dass man sie an der Nase herumgeführt hat, dass man sie betrogen hat, das ist weit verbreitet. Am Anfang der Corona-Zeit haben in meinem Umfeld viele mit mir nicht mehr geredet und gesagt, bist du übergeschnappt, was ist mit dir los? Bin von den Grünen ausgetreten, weil ich das nicht mehr mittragen konnte, das kann ich nicht mittragen. Und mittlerweile hat sich gezeigt, ich bin gar nicht allein. Es kommen immer mehr. Einige haben sich sogar bei mir wenige entschuldigt und gesagt, ich war völlig falsch gelegen. Aber viele haben zwar das noch nicht über die Lippen gebracht, das ist auch nicht notwendig, sondern ich merke an ihrem Verhalten, dass sie wieder näher rücken. Und ich glaube, dass diese kritische Masse zusammenzubringen ist mit Information und auch mit gelebtem Vorbild, ja, dass man zeigt, ich gehe nicht in die Knie, ihr könnt mich nicht erpressen, ich lasse mich nicht mehr erpressen. Und ich denke, wenn man diese Botschaft vermittelt und es wird letztlich, ja, sie können vieles tun und es ist unangenehm, es ist sehr unangenehm, ich kann davon ein Lied singen, aber letztlich macht es die Leute, die das aushalten, nur stärker. Und vor allem, ich sag meinen Kindern immer, das Wichtigste ist, dass wir uns in den Spiegel schauen können für das, was wir tun. Und um das geht's.
Frau Fürst, Ihr letztes Wort.
Bitte, ja.
Also, nur für heute, ja.
Wir werden in 10 Jahren die Europäische Union zumindest in dieser Form nicht mehr haben. Sie wird stark zurückgedrängt sein. Ein Großteil der Papierberge, die sie produziert haben, wird geschreddert sein. Ein Großteil des bürokratischen Apparats abgebaut. Und die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben sich ihre Souveränität und ihre Rechte wieder zurückgeholt und werden sich wieder selbst behaupten. Wir werden Frieden haben. Und wir werden wieder uns besonnen haben darauf, dass wir unsere kulturelle Identität und unser geistiges europäisches Erbe bewahren müssen. Und das können wir nur bewahren, wenn wir uns helfen gegen die Massenzuwanderung, vor allen Dingen aus den nicht-europäischen Staaten, die ja im Wesentlichen von dieser Europäischen Union, wie sie jetzt besteht, betrieben wurde mit voller Absicht. Und man hat auch die Länder, die sich dagegen gestellt haben, daran gehindert, diese aufzuhalten. Aber in 10 Jahren sieht's anders aus. Da haben wir uns gewehrt und wir werden besser dastehen als heute.
Ich komme in 10 Jahren auf Sie zurück. Wir treffen uns aber vorher bestimmt nochmal. Ja. Ich möchte noch 2 Gedanken aufnehmen, die Frau Dr. Alice Weidel vorhin gesagt hat. Also es geht um die Bewahrung von dem, was uns versucht wird wegzunehmen. Wir müssen die Traditionen bewahren und das Gute aufnehmen, das Schlechte draußen lassen. Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben.
Genau das, ja. Genau.
Herzlichen Dank für diese Runde. Herr Dr. Alexander Christ, Frau Magister Cornelia Kirchweger, Frau Dr. Susanne Fürst, nicht, dass ich es wieder verwechsel hier, und Frau Dr. Madeleine Petrovic, Hualach, Vidimose. In diesem Sinn, alles Gute Ihnen, vielen Dank, und auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für dieses Panel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag beim nächsten Panel und dann auch einen schönen Abend. Dankeschön.
Danke.